Aylin und Osman beim Kaffeeklatsch. Wir wünschen euch viel Spaß mit der neuen Folge von Lecker Mokka Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Lecker Mokka Podcast, dem Kaffeeklatsch auf die Ohren mit meiner reizenden Kollegin Aylin Atmaca.
Hallo, Osman.
Ja, wir haben doch gesagt, wir wollen uns vorstellen.
Ja, aber ich muss jetzt nicht meinen vollen Klarnamen die ganze Zeit jedem um die Ohren klatschen.
Dann piepst sich dein Klarnamen weg, obwohl den alle schon kennen. Du als Bestseller-Autorin.
Du sollst den nicht wegpiepsen. Ja. Noch bin ich keine Bestseller-Autorin. Irgendwann bin ich eine Bestseller-Autorin.
Ihr da draußen seid quasi der Faktor, der dafür fehlt. Kauft, macht, votet.
Das stimmt gar nicht so genau, ne?
Wieso? Wie werden denn Bestseller-Autoren betitelt?
Nein, ich meinte, es funktioniert nicht zwingend nur durch Publikum, sondern, I'm spilling the tea.
Okay.
Verlage sind natürlich ein bisschen wie Plattenfirmen.
Mhm.
Und die haben auch Marketingstrategien.
Mhm.
Und wenn ein Verlag der Meinung ist, dieses Buch hat das Potenzial zu einem Bestseller, was sie bei mir übrigens hatten, das ging aber nicht auf.
Ja, krass.
Dann wird sehr viel Geld in das Marketing reingebuttert.
Mhm.
Und vor allem so in der Blogger-Atmosphäre, in der Blogosphäre.
Mhm.
Und bei BookTok, also auf TikTok, in der Bücherbubble, wird sehr viel Geld reingebuttert an also InfluencerInnen, dass die das dann posten und so. Und so Verlage haben sowas wie eine Mini-Messe. Nicht die Buchmesse, sondern Verlage selbst haben so Tage, an denen dann die interessierten BuchhändlerInnen eingeladen werden. Da gibt es Vorträge, wie das Frühjahrsprogramm aussieht und so. Und da werden denen natürlich die Bücher, die Bestseller werden sollen, besonders schmackhaft verkauft.
Mhm.
Und so, wenn sie das in ihrem Sortiment aufnehmen, dann bekommen sie dann zum Beispiel noch ein Display in dem mit der CI des Buches sozusagen, weißt du? Also, so wie man in der Musikindustrie viele behaupten, es gibt sowas wie Industry Plans, ja? Also so MusikerInnen, die von der Plattenfirma nur so hoch gepusht werden, um quasi so viel Maximum Geld wie möglich zu verdienen. Und das sind dann nicht so echte MusikerInnen, die von klein auf schon immer Musik gemacht haben und irgendwann den Durchbruch hatten, sondern hast du davon schon mal gehört?
Nein, habe ich nicht, ne.
Du hast noch nie von einer Industry Plant gehört?
Nicht so direkt, nee. Also ich kann mir so ungefähr was darunter vorstellen, ja, aber
Nina Chuba ist zum Beispiel angeblich ein Industry Plant.
Okay. Krass. Ja. Mhm.
Also die wurde nur berühmt gemacht von einer Plattenfirma, um berühmt gemacht zu werden und nicht Ich find's schwachsinnig. Ich finde Nina Chuba super. Ich kann mit diesen Vorwürfen nicht so viel anfangen, ja? Oder zum Beispiel, ich glaube, Doja Cat soll, glaube ich, auch ein Industry Plant sein. Mhm. Und Lil Nas X auch.
Also quasi so wie damals die Backstreet Boys oder irgendwelche DSDS-Gruppenstars, so auf dem Level?
Ich weiß nicht, ob man das eins zu eins damit vergleichen kann.
Aber so K-Pop-Gruppen, die sind doch auch so Industry
Plant, oder? Weiß ich auch nicht, ich weiß es nicht. Damit kenne ich mich nicht gut genug aus, ehrlich gesagt. Ich weiß überhaupt nicht, wie die Dynamik da ist.
Ich kann es auch gerade null einkategorisieren. Also so, welche Künstler sind so typisch Industry Plant und welche nicht? Aber Nina Chuba hätte ich auch.
Naja, KünstlerInnen, die nicht selbst schreiben, sondern die einfach nur zum Beispiel gut aussehen.
Mhm.
Und dann wird denen so ein Image gebastelt.
Mhm.
Und so eine Story gebastelt und dann eben Lieder einfach gegeben und die müssen es dann singen und dann, verstehst du?
Mhm.
Aber in der Verlagswelt gibt es so etwas Ähnliches.
Mhm.
Das sind dann so, es gibt so Verlagslieblinge.
Okay.
Die Bücher sind dann genauso geschrieben, wie zum Beispiel Bücher geschrieben werden, die für den Deutschen Buchpreis nominiert werden. Das ist immer die gleiche Art von Buch.
Mhm.
Das sind keine schlechten Bücher, das meine ich nicht. Ja, ne? Das sind natürlich, das sind gute Bücher, die sind gut geschrieben, keine Frage. Aber es sind natürlich AutorInnen, mit denen Leute aus der Verlagswelt, aus der Buchhändlerwelt, HändlerInnenwelt, die damit viel anfangen können. Ich meine, du kannst es dir ja vorstellen, du siehst ja, wenn du in einen Buchladen gehst, siehst du ja, was für Leute dort arbeiten.
Ja, klar. Mhm.
die sehen nicht aus wie du und ich.
Ja.
Ne? Mhm. Das sind dann meistens mit 50er Frauen, Männer, Brille, ein bisschen akademisch angehaucht wahrscheinlich. Mhm. Ne? Die lesen natürlich auch eine bestimmte Art von Büchern eher als, die lesen jetzt nicht die Biografie von Julia Fox, so wie ich. Mhm. Das heißt, die nehmen das aber auch nicht in ihr Programm auf. Mhm. Eine Buchhandlung kann selbst entscheiden, was verkauft wird und was nicht.
Ja.
Und ich weiß zum Beispiel, dass bei meinem Buch Ein Aumann feiert seltener allein der Titel dafür gesorgt hat, dass viele das nicht wollten. Mhm. Das war zu polarisierend und antideutsch.
Ja. Krass, ja.
Kann ich verstehen, wenn man Mitte 50 ist und Angst vor Ausländern hat. Mhm. Aber, und dementsprechend, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, es gibt es auch in der Verlagswelt Industry Plans und die Verlage und die Buchhandlungen und BuchhändlerInnen, die sorgen dafür, dass etwas ein Bestseller wird und selten das Publikum.
Krass. Ich hätte nicht gedacht, dass es, also ich meine, darunter kann ich mir auch, also vergleichsweise, ne, wenn du so Spotify-Songs machst, die genau 2 Minuten 45 lang sind und bestimmte Dinge treffen, damit sie irgendwie in die Rotation kommen, also in den Modus Mio oder welche Playlisten noch immer. Und quasi nie mehr Effort reingesteckt wird, als nötig.
Finde ich vollkommen legitim, aber
ja.
Ich möchte das nicht verurteilen. Ich habe das mit meinem Buch versucht. Ich war so, okay, was mögen die Leute? Mhm. Was finden die, so was finden Aumanns witzig? Mhm. Ich habe ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, was, weil sich viele angegriffen gefühlt haben. Ich dachte, viele Aumanns sind doch ein bisschen chilliger und nicht so empfindlich. Mhm. Aber es gab auf jeden Fall auch Leute, die das Buch gar nicht veröffentlichen wollten aus dem Grund.
Mhm. Ja, das ist schon crazy.
Also es gibt auch Leute, die sich wirklich auf den Schlips getreten gefühlt haben. Weil ich sage, hier, reiche Deutsche im Einfamilienhaus sind so. Mein Gott, ich habe nach oben getreten, Leute, nicht nach unten.
Ja.
Ich habe nicht gesagt, die Hartz-IV-Empfänger sind scheiße. Mhm. Aber so ist es halt.
Ja, das ist echt.
Es ist schwierig. Also es ist gerade so mit einem migrantischen Hintergrund, es ist wirklich schwierig, den richtigen Ton zu treffen. Weil du hast nicht so viele Schubladen, die für dich offen stehen. Und es sind halt leider Schubladen. Du kannst entweder wie eine Fatma Aydemir gesellschaftskritische, schlaue Romane schreiben, die eben viel mit deiner Herkunft zu tun haben, aber sehr ernste Themen. Und auch literarisch schön geschrieben. Mhm. Das kannst du machen. Oder du gehst den Joke-Weg, so Kayayana-mäßig, was ich ein bisschen versucht habe tatsächlich, weil ich dachte, das bringt mehr Geld. Und weil ich außerdem die Geschichte zu erzählen hatte, weil ich die Geschichte so ähnlich eben erlebt habe. Mhm. Aber dazwischen gibt's nicht viel. Du kannst nur das eine oder das andere. Und ich möchte, es gibt, Fatma Aydemir ist schon da. Mhm. Und sie macht es extrem gut. Und ich würde mir gar nicht anmaßen, dass ich das genauso könnte oder besser. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich diesen Weg gehen wollen würde, der so ein bisschen politischer angehaucht ist. Und weil der bringt mir zu viel Backlash, mit dem ich nicht umgehen möchte.
Mhm. Ja, das Traurige an der ganzen Geschichte ist ja das, dass du, über so Kennex lachen ist gut, ja, aber über sich selbst zu lachen dann in so einem Moment fällt total schwer, weil ich merke das jetzt auch gerade, weil ich ja dieses, vom Fazit Cevikolo, dieses Buch lese, Kartonwand, wo er auch sagt, so, ich war immer dieser Türke, über den hat man richtig hart gelacht, so.
Ja, weil der lustige Türke, war ja auch der coole Türke. Ja,
genau. Aber sobald man eben den Spieß ein bisschen umdreht, fühlen sich plötzlich alle so angegriffen und gesagt, ich bin jetzt der Allmann. Das ist
komplett.
Ich hatte das, also ich hatte so eine Erfahrung vorgestern. Da war ich bei einer Fotoausstellung von der äthiopischen Künstlerin. Fotografin, Filmografin, die echt sehr, sehr krasse, eindrucksvolle Bilder gemacht hat, die quasi ihre Geschichte so ein bisschen erzählt mit den Models, die sie da abgelichtet hat, mit krassen Farben und krass inszeniert und sehr, sehr natürlich. War super geil, aber ich war vom ganzen Abend so abgefuckt, weil das war irgendwie 40 Jahre Fotografieforum Frankfurt, ja. Und was stand da vorne? So alte, weise Menschen, die dann so ihre Ansprachen gehalten haben, total langweilig. Und eigentlich steht auch die Fotografin voll im Vordergrund. Und dann hatte er auf Englisch kurz sie dann so ein bisschen beschrieben und auch sie dann zitiert, weil sie meinte, dass in ihrer Bubble, in ihrem Umfeld sie the German genannt wird. Und er sagte dann so, haha, yeah, they called you the German, but obviously not. Und ich war so,
hä? Nicht dein Scheiß Ernst, oder?
Ja, genau. Und er sagte so shit. Obviously not. Alter. Und ich war so,
oh, wirklich. Oh mein Gott.
Alle haben im Raum gehört, wie ich einfach so, nee.
Ich war so, oh mein Gott.
Ich war in der Sekunde, war ich so, ich war auch mit jemandem da und die dann so, hä, liest denn keiner irgendwas gegen, dass man sowas nicht, also das ging mir nicht in den Schädel und dachte mir so, ich habe die Fotografin mir auch in dem Moment so richtig krass angeguckt, weil ich war so, okay, wie reagiert die so? Du hast in ihrem Gesicht gesehen, ich muss jetzt gleich was Positives über diesen Scheißladen hier sagen, aber das war richtig hardcore rassistisch. Und dann merkst du,
das ist so übel, sogar in dieser Bubble, ne? Sogar in dieser gebildeten Kunstbubble.
Waren alles nur
die
alte,
angeblich so weltoffen. Ja, aber du weißt, ne, so angeblich so weltoffen,
ja,
die dann von irgendwelchen von Menschen aus der ganzen Welt Kunst aufhängen. Nein, das ist trotzdem,
es ist halt
einfach
so
weiß.
Es ist so weit weg. Da siehst du Bilder, da geht es um Wasserknappheit und Frauen, die hart arbeiten, ne? Also
ja,
in der Wüste, keine Ahnung, es ist so weit, okay, weg. Aber es sind so, die sind so weit weg davon und weißt du, also tatsächlich, die Bubble, die da war, hat mich tatsächlich ein bisschen schockiert. Ich dachte, das wäre ein bisschen gemischter. War wirklich gar nicht so. Aber gut, ich habe jetzt mit dem Fotografieforum Frankfurt auch nicht so viel am Hut, weil es tatsächlich einfach so alt und weiß ist. Also ich sagte, wie es ist.
Ey, aber so Kunstausstellungen, das ist ja oft so, dass da eher so, ja, so DeutschlehrerInnen,
ja,
deutsche DeutschlehrerInnen sind. Und die interessieren sich ja, also ich möchte jetzt nicht jeder einzelnen Person, jeder einzelnen deutschen weißen Person das unterstellen. Das
nein.
Ja klar. Mhm. Ne? Ich möchte es nicht so verallgemeinern, aber ich werde es jetzt verallgemeinert ausdrücken, weil es einfach leichter ist, das so auszudrücken. Die schauen sich diese Art von Ausstellung ja nicht zwingend an, um es mitzufühlen, weil da gibt es ja nichts mitzufühlen. Mhm. Oder das ist ja nicht ihre eigene Geschichte, die sie sich da anschauen. Mhm. Das hat immer so einen leicht voyeuristischen Touch. Mhm. Das hat so einen, so wie, so Katastrophentourismus, ne? Mhm. Das hat immer so einen voyeuristischen Touch. Deswegen habe ich ja auch so ein riesiges Problem mit so deutschen weißen BackpackerInnen, die dann im Ausland mit so armen kleinen Kindern Fotos schießen.
Ja.
Die dann so Fotos von so kleinen schwarzen Jungs machen, die auf der Straße leben. Und ich bin so, warum musst du das auf Instagram posten? Das ist das Schrecklichste, was du machen kannst. Nicht, weil die Kinder schrecklich sind, sondern weil du schrecklich bist. Weil du gerade mit deiner 1.500 € Canon dieses Bild schießt von diesen Kindern, die nicht wissen, ob sie morgen in die Schule können.
Ja.
Und das, dann sind da so 60-jährige Deutsche, die gucken sich dann diese Bilder an und denken sich, Afrika. So, als wäre ganz Afrika gleich, weißt du?
Ja.
Aber das hat immer dieses, wie so eine voyeuristische Milieustudie. Damit habe ich ein Problem. Das schmeckt mir gar nicht. Und genau deswegen habe ich auch ein Problem, solche Bücher selbst zu schreiben. Mhm. Mal davon abgesehen, dass ich es vielleicht nicht ganz so gut beherrsche, wie zum Beispiel Fatma Aydemir. Ich habe Angst, dass es genau in diese Richtung rutscht und dass dann Deutsche am Ende darüber sagen, guck mal, die Abgründe der türkischen Familien in Deutschland. Mhm. Und ich versuche zum Beispiel bei meinem nächsten Roman einen Mittelweg zu finden, dass das nicht ganz Slapstick ist, weil Slapstick hat offensichtlich nicht funktioniert. Mhm. Und ich habe jetzt auch gerade zumindest keine andere neue Slapstick-Story im Kopf. Mhm. Dementsprechend versuche ich dann doch so eine Mischung aus Unterhaltungsliteratur, die aber auch mal ernste Töne anschlägt. Mhm. Ja? Ich weiß aber nicht, ob das gut ankommt. Und ich weiß auch nicht, ob sich das gerade gut verkaufen lässt. Auch an Verlage weiß ich nicht, ob sich das gut verkaufen lässt, weil natürlich Musliminnen jetzt gerade auch so ein bisschen nicht so die beliebtesten sind, wenn es um Minderheiten geht.
Ja.
Und deswegen, mal schauen. Es ist nicht einfach, in diesem Kunstbetrieb irgendwie Fuß zu fassen.
Ja.
Es ist aber auch scheiße, wenn es das Einzige ist, was man kann, in meinem Fall.
Ja,
das ist halt auch scheiße.
Fluch von Künstlerinnen, ja.
Also, ich will mich gar nicht als Künstlerin bezeichnen, ja, ich sehe mich nicht als Künstlerin, ich schreibe,
aber jetzt pass auf.
Schreiberling.
Guter Stichpunkt, weil ich hatte nämlich noch eine Notiz gemacht zu deinem, dass die Menschen, die in den Buchläden arbeiten, ne? Das hatte ich nämlich auch vor kurzem, weil ich ein Buch da bestellt habe und abgeholt habe, wo ich dachte, das gibt's da nicht. Also ich habe gar nicht erst geguckt, ob es das Buch da gibt und habe es direkt bestellen wollen. Und ihn hätte ich zum Beispiel null so eingeschätzt, dass er dieses Rick Rubin Buch, ja, wo es um Kunst geht, so krass feiert. Der so, boah, ja, das habe ich auch total gut, also total gelesen. Also war, ich habe das komplett falsch eingeschätzt. Und er so, ey, die sind alle ausverkauft. So, ich habe die gerade nicht mehr da. Und hat sie dann für mich bestellt. Und da geht es ja auch darum, was ist Kunst?
Ja. Ich weiß, ich habe das Buch auch da.
Ja, also ich lese es jetzt gerade, ich habe es angefangen. Bin super gespannt darauf, wie das Buch so ist. Aber ich finde, die ersten Seiten waren schon so, ja, was ist Kunst? So, ne, überhaupt die Frage, ist es etwas, das du verkaufen kannst, nicht verkaufen kannst oder, keine Ahnung, muss es etwas Haptisches sein? Super geil, also da bin ich sehr gespannt.
Ich möchte das gar nicht definieren, das ist mein Punkt. Ich möchte gar nicht definieren, ob das, was ich mache, Kunst ist oder nicht, sondern ich bezeichne es gerne als das, was es ist und das ist Schreiben. Mhm. Ich schreibe Texte, mal lange, mal kurze, dementsprechend wenn mich jemand fragt, was ich mache, sage ich in der Regel auch, ich bin Texterin.
Okay.
Freie Texterin. Also natürlich sage ich auch manchmal freie Autorin, aber es kommt immer drauf an, weil ich, wenn ich keine Lust habe auf längere Erklärungen, dann sage ich mal Texterin. Aber ich würde mich nie als Künstlerin bezeichnen, warum auch immer. Der Begriff, der hat für mich keine Bedeutung.
Okay, das ist ja auch das, was man selbst daraus macht. Also keine Ahnung, es ist ja, ob du jemand Kunstschaffendes bist oder nicht, ist ja vollkommen, ist ja einem selbst überlassen, so ob man sich so.
Ehrlich gesagt, ich glaube, selbst wenn ich malen würde, was man ja klassischerweise als Kunst bezeichnet, würde ich mich als Malerin bezeichnen. Mhm. Ich finde es immer sehr gut, wenn man präzise ausdrückt, was man macht.
Ja.
Und nicht so ein bisschen schwammig. Deswegen habe ich auch ein Problem damit, wenn Leute sagen, ich bin eine von den Kreativen. Also, apropos, ich hab ja auch von den Kreativen. Ja, sorry, erzähl du erstmal und dann
sag ich's vergessen. Für mich ist ja dieses Thema Kunst, also wenn ich fotografiere, ich sage ja auch, ich bin Fotograf oder ich fotografiere, aber es gibt manchmal Sachen, die ich mache, wo ich das schon eher mit Kunst dann betitel. So, das ist dann etwas Künstlerisches, etwas, was ich künstlerisch gemacht habe oder weil es inszeniert ist.
Ja
gut, aber
das ist ja deine Definition, genau, das ist ja vollkommen in Ordnung.
Da geht es aber eher um
für mich das, hat das keine Definition, deswegen.
Für mich ist es eher das Endergebnis, was dann für mich Kunst ist, nicht das, was ich mache oder was ich bin, sondern das, was am Ende dabei rauskommt manchmal. Also es ist aber auch nur manchmal, es ist nicht immer so. Manchmal ist es Dokumentation, manchmal ist es Kunst, manchmal ist es einfach nur Fotografie, so aus dem Leben.
Naja, im Grunde genommen ist aber trotzdem alles Fotografie.
Ja, klar, logisch, ja.
Ne? Deswegen unterscheide ich jetzt davon nicht. Also würdest du zum Beispiel sagen, dass so ein Studiofotograf, der zum Beispiel auch Passbilder schießt und Familienporträts, ist eine andere Art von Fotograf als du?
Ja.
Okay, das finde ich interessant. Für mich sind alle Schreiberlinge gleich.
Okay, krass. Ja, das ist,
ich mache da gar keinen Unterschied. Natürlich gibt es qualitative Unterschiede, das will ich überhaupt nicht, ne? Sonst ich bin jetzt nicht Ernest Hemingway oder Salinger oder so, aber schön wär's. Aber MusikerIn ist MusikerIn und InfluencerIn ist InfluencerIn und Schreiberling ist Schreiberling. Für mich machen alle im Endeffekt das Gleiche.
Für mich gibt es halt einen Unterschied zwischen einer Dienstleistung erbringen.
Gar nicht. Also, ist alles eine Dienstleistung.
Gut, ja, genau. Ich sehe das halt ein bisschen anders. Es gibt so Hochzeitsfotografen, ne, die sind so, fotografieren einfach, weil es. Also, da fühlt man auch wenig, oder ich fühle dabei wenig, aber das ist, wie gesagt, sehr subjektiv. Ja, das ist nur eine ganz subjektive Wahrnehmung. Weil dann Hochzeitsfotografie, die fotografiert wurden, feiern sich toll, oh Gott, wir haben geile Fotos. Ich denke mir so, ich fühle bei den Fotos einfach nichts. So, und wenn ich dann so Hochzeitsfotos gemacht habe, wo ich dann explizit gefragt worden bin, weil sie einfach schöne Bilder haben wollen und nicht in Masse und Quantität, sondern eher so qualitativ Sachen wollen. Und dann sehe ich das auch wieder anders. Aber das ist, wie gesagt, komplett subjektiv. No offense an alle, die irgendwie Passbilder schießen und auch Hochzeitsfotografie machen. Absolut.
Aber ich finde es interessant. Warum unterscheidest du das? Was denkst du, woher das kommt? Weil ich meine, im Grunde genommen, du bewertest das ja unterschiedlich. Du bewertest das ja in verschiedenen Kategorien ein, die wahrscheinlich auch besser und schlechter sind.
Weil das für mich was mit Wertschätzung zu tun hat. Wertschätzung für das, was man tut. wenn man da so viel Energie reinsteckt. Ja, also ich finde, also
interessant. Ja. Finde ich sehr interessant, wirklich. Das Wertschätzung, das Wort, das wäre das Letzte gewesen, was mir eingefallen wäre.
Doch, schon. Also ich merke selbst, wie mich das manchmal, oder es liegt da voll an mir, wie ich hochfahre, ja, weil mich etwas ärgert, wie da bietet plötzlich jemand Fotografieleistungen an für ein Appel und ein Ei und sagt, ich bin jetzt Fotograf und fotografiere und das kostet 70 Euro. So, das nimmt ja auf der einen Seite einfach Menschen, die damit ihr Lebensunterhalt verdienen, total die Grundlage weg, weil sie plötzlich für Dumpingpreise was an, also weil der Konsument ist ja natürlich, der guckt nach dem günstigsten Preis. Und manchmal ist da einem so dann die Qualität nicht so wichtig. Nur allgemein gehalten, ne? Es gibt ja verschiedene, gibt's auf jeden Fall Unterschiede. Und dann regt mich das auf, so, ey, wenn du doch fotografieren willst, dann mach's doch erstmal. Und dann entwickel dich, mach, und dann kannst du irgendwann für dich einen Preis dranhängen, weil es für dich irgendwie so ein Spaßding ist, während andere Menschen dafür einfach sehr viel Energie, Zeit und auch eigene Erfahrung reinstecken.
Das verstehe ich jetzt aber nicht.
Was denn?
Ich finde, das eine hat ja gar nichts mit dem zu tun, was du jetzt gerade gesagt hast.
Das mit dem Wertschätzung?
Ich habe zu dir gesagt, dass du es ja in verschiedene Kategorien einordnest, auch teilweise besser und schlechter. Mhm. Aber ein Studiofotograf verdient doch genauso viel Geld oder verdient doch auch Geld daran wie ein Künstler. Künstler verdienen ja auch Geld daran.
Ja.
Was meinst du denn dann mit Wertschätzung? Dann habe ich es missverstanden.
Nee, da hast du es, glaube ich, missverstanden. Wertschätzung für, wenn jetzt jemanden zum Beispiel, also keine Ahnung, ich kenne es halt also aus dieser Bubble, dass gerade Videografen oder auch Fotografen oft einfach Schwierigkeiten damit haben, irgendwie Aufträge zu kriegen, weil sie natürlich ihren Preis haben. So, ne, das kostet irgendwie Zeit, das kostet Material, man muss irgendwie auch Mieten bezahlen und Co. Und dann gibt es andere Leute, die sagen, hey, ich habe ein Handy und kann aufnehmen. Und machen dann plötzlich so Video, packen das in irgendein Tool, das irgendwie das selbst alles, die Filter schon drüber legt und quasi schon fest mit KI selbst schneidet. Und das halt für einen Dumpingpreis. Ja, dann ist halt, dann buchen Leute das und nehmen das in Anspruch, ohne die Wertschätzung für jemanden, der den höheren Preis vielleicht ansetzt, zu sehen. Dieses, ey, da hat sich jemand jahrelang damit beschäftigt, hat da irgendwie super coole Referenzen, hat irgendwie viel gemacht, hat da einfach auch Erfahrung damit.
Aber wenn das Ergebnis doch ähnlich ist oder zumindest ähnlich zufriedenstellend für den Endkonsumenten.
Für den Endkunden ist es ja, ist es meistens, und ich kenne es einfach aus der Branche, in der ich auch arbeite, ist manchmal das Endergebnis völlig egal. So, und dann unterscheidet sich aber für mich jemand, der Künstler ist oder künstlerische Tätigkeiten macht oder sich vielleicht einfach da viel mehr in der Materie einfach viel mehr bewegt als jemand, der das einfach als Dienstleistung betreibt. Daran unterscheide ich das.
Sehe ich gar nicht so. Aber ich weiß gar nicht, warum nicht. Mein Gefühl sagt mir einfach nur, na, ist doch, kann doch jeder machen, wie er will.
Natürlich kann jeder machen. Ich sag ja, das ist nur total subjektiv, das ist nur meine.
Aber was hat das jetzt zum Beispiel mit so Studiofotografie zu tun und mit, also Studiofotografie, die keine Kunst ist, und mit Kunst?
Aber was meinst du mit Studiofotografie? Also ich finde so Leute, die natürlich in den Studios fotografieren, die haben auch super viel Erfahrung.
Ich meine so klassische Fotostudios in so Städten. Da gehst du hin, machst ein Passfoto,
Da gehst du Foto kurz und dann setzt dich da in so eine kleine Kamera und dann wirst du fotografiert.
Zum Beispiel, oder du gehst dann halt da mit deiner machst einen Termin aus und gehst da mit deiner Familie hin und dann machst du Familienporträts für die Oma.
Ja.
So ganz klassische Kleinstadtfotografie.
Genau, das ist für mich eine Dienstleistung.
Das ist für dich keine Kunst. Aber
subjektiv,
aber dann ergibt ja aber dein Wertschätzungsding gar keinen Sinn. Das kannst du ja darauf gar nicht beziehen. Du beziehst ja dieses Wort Wertschätzung auf was komplett anderes.
Du, das ist, ich sag
deswegen, habe ich zu dir gesagt, habe ich dich nicht verstanden.
Ja.
Weil du bist von Kuchenbacken auf Arschbacken gekommen.
Ich sag ja, dieses Buch von Rick Rubin, dass ja darum geht, was ist Kunst. Ich finde deswegen auch super interessant, weil ich habe meine subjektive eigene Wahrnehmung davon und auch meine eigene Haltung dazu. Und wie gesagt, wenn ich zu Foto kurz gehe und mir ein Passbild mache, ist es ja wenig mit. Natürlich arbeitet da jemand und keine Ahnung, für mich ist das jetzt, hat nichts aber mit der Materie zu tun oder man beschäftigt sich nicht mit den.
Aber die Person hat die Ausbildung gemacht.
Gut, von euch. Kann sein, ja.
Nee, die meisten Leute, die ein Fotostudio haben ja eine Fotografie-Ausbildung gemacht, einen Ausbildungsberuf.
Ja. Man muss sagen.
Du nicht.
Ich nicht. Nein. Ich habe mir das autodidaktisch.
Aber was gibt dir dann die Berechtigung zu sagen, du machst Kunst, aber die Person, die das von der Pike an gelernt hat, nicht? die auch die Theorie dahinter gelernt hat, zum Beispiel.
Interessante Frage. Das werd ich ich werde das für mich noch mal erörtern.
Weißt du, warum ich das so interessant finde? Mhm. Ich finde es so interessant, weil du offensichtlich diese Kategorien in deinem Kopf dir zurechtgelegt hast.
Ja, ja.
Ne? Mhm. Warum zum Beispiel deine Arbeit in deinen Augen besser ist als die Arbeit von jemandem, der nur eine Dienstleistung erbringt.
Ich habe nicht besser gesagt.
Nicht besser?
Nein, ich meine nicht damit besser. Es geht gar nicht das hat gar nichts.
Es klang so, deswegen.
Nein. Das möchte ich definitiv korrigieren. Es hat nichts mit besser zu tun oder dass ich irgendeinem seine Arbeit absprechen möchte oder sonst irgendwas. Für mich ist es einfach nur das, was man damit macht.
Das sind schwammige Ausdrücke für mich. Was man damit macht, was meinst du damit?
Also ob du das
mit
einfach
mir diskutieren macht keinen Spaß.
Es macht Spaß, mit dir zu diskutieren. Ich glaube, warum ich gerne einmal die Woche mit dir so einen Podcast mache und spreche, ist, weil wir uns da so cool austauschen und natürlich, das sich gegenseitig auch mal kritische Fragen zu stellen oder das mal zu hinterfragen.
Ich meine es überhaupt nicht kritisch. Nein. Ich möchte es richtig wirklich von
Ich meine mit kritisch auch gar nicht negativ. Ja, ne? Ich meine es mit kritisch auch gar nicht negativ. Es ist doch gut, wenn man so ein bisschen Sparring hat. Ja? Sparring ist ja auch Training und Training ist gut.
Absolut. Ich möchte es so verstehen. Ich möchte es vollumfänglich verstehen, weil du sagst, was man daraus macht. Aber was heißt das?
Also,
das verstehe ich nicht. Gesagt, da bin ich zu sehr, da bin
sage
ich
nicht, dass,
Alter, das check ich nicht.
Nein, ich sage ja auch nicht, dass jemand, der irgendwie in einem Fotostudio Passbilder macht, dass ich bessere Arbeit mache als diese Person. Für mich, das, was ich mache, ist ja nur für mich, also grundsätzlich alles, was ich mit Fotografie mache, ist ja etwas, was ich für mich tue. So, weil ich nur Aufträge annehme oder nur Fotos mache, die mich interessieren und auf die ich Lust habe. Wenn ich hingehen würde und sagen würde, okay, ich nehme jetzt alles an, wo ich danach gefragt werde und lehne nichts ab, so, dann ist es für mich schon unterschiedlich. Dann hat es für mich was anderes. Dann ist es etwas, eine Dienstleistung zu erbringen. Ich mache das einfach, habe dann null Emotionen drin. Ich habe dann null Leidenschaft.
Alles Dienstleistung. Jeder Auftrag ist eine Dienstleistung.
Ich unterscheide das für mich. Für mich ist, ob ich irgendwas aus Leidenschaft mache oder aus Passion mache oder wie man es nennen mag. Oder ob ich das einfach mache, um einfach zu machen, um Geld zu verdienen. So, ohne dass da wirklich, wo ich was mit transportieren kann oder wo ich mich damit identifizieren kann. Deswegen habe ich nie Hochzeitsfotografie gemacht. Oder nie so.
Du nimmst das alles ein bisschen zu wichtig, habe ich das Gefühl.
Es ist mir wichtig. Es ist nicht, ich nehme es nicht zu wichtig, sondern es ist mir wichtig, das, was ich mache, weil ich da einfach eine Leidenschaft drin habe und ich möchte das gerne
same,
so ausleben
same,
können.
Digga. Same.
Es
ist einfach same, wenn ich zu dir sage, du nimmst es
aber
zu wichtig.
Ich nehme aber auch das, was du machst, ganz anders wahr, als wie du es für dich wahrnimmst. Du sagst, du bist Texterin. Ich denke mir so, ey, ich bewundere das, ich kann nicht so gut schreiben. So, und ich bewundere das, was du da tust. Und es ist für mich so eine Fähigkeit. Und ich finde es geil, ein Buch zu schreiben. Ich finde es krass, wie du das alles so zusammenfasst. Und irgendwie, keine Ahnung, ich kann nie so viel Struktur da reinbringen. Aber das ist einfach nur, ich finde das cool. Ich finde, das ist künstlerisch, was du machst. Und das ist nur meine Perspektive davon. Und
ja, klar, weil du ja auch das, was du machst, als künstlerisch siehst. Aber zum Beispiel, ich sehe das nicht so. Weder bei dir noch bei mir. Für mich bist du Fotograf und ich bin Texterin.
Aber du sprichst mir ja auch nichts ab damit. Sondern das ist ja einfach nur deine Meinung dazu.
Es gibt für mich da nichts abzusprechen oder anzusprechen. Das sind ja alles Selbstbezeichnungen.
Aber wenn ich sagen würde, ich bin Künstler, würdest du ja nicht sagen, nein, bist du nicht.
Nee, natürlich nicht.
Ja, also deswegen finde ich das ja ganz okay. Also wie gesagt, wir können ja beide.
Deswegen sage ich ja, das sind ja Selbstbezeichnungen. Also wenn du sagst, ich bin Osman, männlich, Türke und Künstler, da sage ich ja nicht, nee, bist du nicht, weil ich finde, du bist was anderes.
Ja. Das ist nicht anders wie auf LinkedIn, wie sich alle da mit Titeln beschmeißen. Sagt ja auch nicht.
LinkedIn, größter Idiotenverein überhaupt. Apropos, größter Idiotenverein überhaupt. Ja. Leute von LinkedIn. Vielleicht mache ich bei eurer Bubble mit, weil auf der diesjährigen OMR ist meine Sister from another Mister, Kim K. Kim motherfucking Kardashian, ex-West. Und ich muss dahin. Ich muss. Aber ich muss da backstage. Nicht vorne mit dem Fußvolk. Ich will backstage. Ich muss Miss Kardashian sehen. Face to face. Damit sie mich sieht und sich denkt, oh mein Gott, mit ein bisschen Geld könntest du eine Schwester von uns sein.
Ja, du hast da sicherlich Connections, oder? Da werden ja bestimmt die ein oder anderen Rapper auftreten, dessen Tourmanager A&Rs auch vor Ort sind.
Ich hab's schon versucht. Ich bin schon dran, sage ich mal. Mhm. Ich habe schon eine grobe Zusage, aber ich weiß natürlich nicht, ob es nur Gelaber ist, weil in dieser Industrie wird viel gelabert.
Ja, wird viel gelabert.
Leere Versprechung. Und ich bin wahrscheinlich nicht die Erste. Wobei, ich habe den Post gesehen und ich habe sofort geschrieben, war so, Bro, ich hin. Ich tue also alles dafür. Ich
will wenn sie da überhaupt länger bleibt, weil ich glaube, Quentin Tarantino ist, glaube ich, auch nur mit dem Helikopter angeflogen, kurz vorm Auftritt und ist dann wieder zurückgeflogen.
Ja, ganz ehrlich, ja. Wer interessiert sich für Quentin Tarantino, wenn Kim Kardashian da ist?
Und eine der
Die Businessfrau.
Ich weiß nicht, Serena Williams war, glaube ich, war das Serena Williams letztes Jahr? Weiß ich gar nicht mehr.
Es stimmt, ich glaube ja.
Ashton Kutcher. Mila Kunis war auch da.
Ist ja auch die Frau von Ashton Kutcher.
Ja, ich weiß. Ich wollte Mila Kunis sehen.
Ich habe mir früher, als ich jung war, immer eingeredet, wenn ich erwachsen bin, sehe ich aus wie Mila Kunis. Aber der Traum ist irgendwie nicht in Erfüllung gegangen, leider.
Ja, nee, doch, ach.
Sag einfach ja.
Ja, ja.
Ich sehe aus wie Mila Kunis und du siehst aus wie Ashton Kutcher.
Ja, ich habe gerade echt vorgestellt, ich habe mir dich als jüngere Eileen vorgestellt und gesagt, doch, es hätte sich schon in die Richtung entwickeln können, aber ja.
Ja, aber ja. Da hat meine Nase gesagt, nö. Ich mache da nicht mit, ich wachs weiter.
Ja, ich weiß nicht, ob da auch chirurgische Eingriffe erfolgt sind. Damit die
oh mein Gott, ich war beim Arzt. Mhm. Ich war beim HNO-Arzt.
Ja. Oh nein, wird auch noch da die Nase operiert?
Der HNO-Arzt hat gesagt, weil ich bin ja ein absoluter, jetzt kommt Werbung, Ratiofarm, Nasenspray-Junkie, seit 10 Jahren, aber es sind bestimmt 15.
Ja.
Absoluter Junkie, ich kriege ja sonst keine Luft. Mhm. Und ich war schon ein paar Mal bei einem HNO-Arzt und wir haben es auch mal versucht mit so Cortison-Sprays und so. Und dann wollte der auch mal meine Nasenmuscheln von innen lasern, damit es sich verkleinert. Aber ich war jetzt bei einem der besten Ärzte hier in der Umgebung, so ein Professor Doktor, der ist auch wirklich echter HNO-Arzt und aber auch plastischer Chirurg. Mhm. Der macht nur Nasen-OPs, also medizinische und natürlich dann auch ästhetische, wenn man möchte. Und der hat zu mir gesagt, dass meine Nasenscheidewand gekippt ist.
Oh, krass.
Die ist nach innen gekippt quasi. Mhm. Mhm. Und deswegen bekomme ich durch das linke Nasenloch ohne Nasenspray keine Luft, weil die Haut ist so richtig beieinander.
Krass. Oh.
Die linke Nasenmuschel und die rechte ist so richtig beieinander. Da ist nur noch ein ganz, ganz kleiner Spalt. Und deswegen, wenn ich zum Beispiel sehr scharf durch die Nase ziehe, dann quietscht es auch ein bisschen. Wirklich.
Ja, du.
Warte mal, ich mach's mal. Ich habe Nasenspray benutzt, aber ich mach's mal vor. Hört man das?
Man hört einen, aber ich weiß nicht, ob man das so quietschen hört. Aber so. Ich habe jetzt. Ah, ja, jetzt.
Jo. Aber, das ist furchtbar. Ey, ich gehe auch nicht ohne Nasenspray aus dem Haus.
Das ist das Beste, was du machen kannst, ganz ehrlich. Shoutouts an Dr. Arthur Thuner aus Frankfurt. Der hat mich gerettet damals, weil bei mir war das ähnlich. Bester Arzt. Ich war ja damals nämlich auch bei so einem Nasenpapst, hieß er. Und der war auch im Fernsehen und so. Der hat ja meine Nase komplett versaut. Und der Dr.
Wieso? Arthur,
ich habe danach, hatte ich ja Schiss, auch wieder zum Arzt gesehen, weil es nur noch schlimmer wurde. Ich habe weniger Luft gekriegt, ich habe krass geschnarcht.
Ach, du warst schon, das wurde schon einmal gemacht bei dir?
Insgesamt dreimal.
Nicht dein Ernst.
Als kleines Kind, dann war ich als Jugendlicher beim Nasenpapst, weil die Nase ist gewachsen. Dementsprechend hat sich da auch ähnlich bei dir.
Ja, ja, ja.
So, die Nasenscheidewand war echt sehr krumm. Und dann war ich bei diesem Professor Dr. Nasenpapst. Und die schlimmsten Schmerzen meines Lebens bei dem gehabt.
Was hat der denn, weißt du, was der gemacht hat?
Ja, die Nasenscheide waren korrigiert. Die war dann so zugenäht.
Du wurdest richtig operiert?
Genau, und die wurde dann vernäht. Ne? Also die, und ich habe Jahre später Fäden aus meiner Nase gezogen. Weil ich habe immer gedacht, meine Nase, die ist immer gereizt. Die läuft immer. Und dann habe ich irgendwann, ja, ist total Trigger-Alarm, Achtung, mit einer Pinzette bin ich dann in die Nase gegangen und habe dann diesen Knubbel, den ich da immer gefühlt habe, quasi einmal komplett rausgezogen, weil mich das so genervt hat. Und dann war das einfach ein Faden. Den sie vergessen haben zu ziehen. Und dann hatte ich halt jahrelang Schiss, zum Arzt zu gehen. Und dann hat mir irgendjemand diesen Dr. Arthur Thuner empfohlen, weil ich wirklich, ging gar nichts mehr. Ich bin fast crazy geworden. Und dann hat der mich einmal so komplett gescannt mit so einem krassen Röntgen-Ding. Und dann hat er mir meinen Kopf gesagt, also Bruder, du bist voll mit
Polypen. Hat das die Krankenkasse bezahlt?
Ja, also dieser Scan nicht.
Gut, die zahlen sowas nie.
Nee, aber das war halt perfekt, weil er gesagt hat, hey, man sieht jetzt alles und dein ganzes Gesicht ist voll. Du hast eigentlich nur ein 2 Euro großes Stück Bereich, so wo du Sauerstoff hinkommt. So, der Rest ist einfach voll mit Polypen, deine Nasenscheide war das am Arsch. Und dann wurde ich nochmal das dritte Mal operiert und seitdem, ey, mega.
Das wurde ambulant gemacht, ne? Oder musstest du eine Nacht dort bleiben?
Ich musste bei der ersten, weil es einfach super viel war, ich habe gefühlt ein Kilo rausgeholt. Das erste Mal war ich im Krankenhaus über Nacht und der hat mich dann mit dem Taxi abholen lassen zu sich in die Praxis, habe dann nochmal kontrolliert, dann wieder zurück. Und das zweite Mal bei ihm, der hat gesagt, das müssen wir nochmal machen, war dann ambulant. Und dann bin ich eingeschlafen, bin wieder dann aufgewacht und dann durfte ich nach Hause.
Okay, aber wurde deine Nasenscheidewand korrigiert?
Ja. Da haben sich dann die Fäden von alleine wieder gelöst, die sind dann weg. Und ich hatte dann auch so Tamponate, also früher hat man ja so Tamponate in die Nase gesteckt. Und wenn man die rausgezogen hat, hast du dir quasi auch die Schleimhäute mit rausgefetzt.
Ja, ja, ja.
Richtig schmerzhaft. Und da war dann so quasi so Plastik.
Die sind
so,
Schienen.
So genau. Schienen, so Plastikschienen.
Ja, ja. Tamponaten macht man ja. Gar nicht mehr.
Deswegen wollte ich auch nie wieder operiert werden. Aber dann hat man diese Teile da rein und es wurde vernäht und der hat das alles korrigiert. Das ist perfekt. Meine Nase ist jetzt innerlich schön.
Ja, vielleicht sollte ich mich auch mal bei dem beraten lassen, sicherheitshalber.
Hey, Dr.
Den ich finde Zweitmeinung immer gut.
Alton Tuna würde ich dir sofort ans Herz legen. Super cooler Typ und der auch echt ein Profi. Auch plastischer Chirurg und HNO.
Ja, ich würde mir die Nase direkt verschönern lassen.
Und ist auch noch der beste Freund, einer meiner besten Freunde meines Onkels.
Ja, ich weiß.
Ja.
Ich frage ihn mal, ob Freundschaftspreis geht. Also, wie gesagt, ich würde sie wahrscheinlich direkt auch ein bisschen mitkorrigieren lassen, um ehrlich zu sein.
Das macht er locker flockig.
Ja, aber ich habe Angst. Mhm. Ich habe Angst vor OPs. Ich wurde ja noch nie operiert.
Noch nie?
Noch nie. Ich wurde noch nie operiert.
Doch, ich hatte schon ein paar
OPs. Ich habe einmal eine Magenspiegelung gemacht, aber da bist du ja nur so im Dämmerschlaf. Mhm. Und jetzt letzte Woche beim Weisheitszahn habe ich so Tropfen bekommen. Das so leckt mich am Arsch Tropfen. Mhm. Da bin ich auch fast eingeschlafen. Ich kann mich auch an fast nichts erinnern. Der Arzt hat sich heute kaputt gelacht beim Fädenziehen, weil er so war, können Sie sich ja nichts erinnern? Ich so, nee, nur dass die gesagt haben, oh, da ist Eiter. Das ist das Einzige, was ich noch weiß.
Geil. Nee, Mann, gib mir Propofol, ja. Ich will schlafen gehen. Ja.
Oh, nee, so Vollnarkose und sowas ist nicht meins.
Nee, ich finde das immer ganz...
Nee, mag ich nicht so gerne. Das muss nicht sein. Naja, So. Was war noch? Wir haben überhaupt gar nicht über unsere Themen gesprochen. Kim K. bei der OMR habe ich angesprochen jetzt.
Genau, und du hast das letzte Mal schriftlich was aufgeschrieben, wo du gesagt hast, oh, das müssen wir nächstes Mal besprechen.
Ja, ich weiß, ich finde den Zettel nicht mehr.
Jetzt war ich so
gespannt. Ich habe den Zettel gerade gesucht und ich hab ihn nicht gefunden. Was soll ich machen?
Also, was ist noch so los? Mir ist so eine Sache aufgefallen, weil das immer wieder aufploppt und ich check einfach nicht, was da eigentlich Sache ist. Was ist mit den Smiths los? Will Smith? Keine Ahnung. Entweder sind das alte...
Die sind getrennt.
Ja, aber das ist so ständig irgendeine Nachricht. Ich check einfach nicht so, was ist denn jetzt aktuell, was nicht aktuell. Und
die sind seit irgendwie 10 Jahren oder so schon getrennt. Aber die haben es erst vor ein paar Monaten gesagt. Aber die sind jetzt gerade nicht aktuell. Das ist schon wieder einige Wochen her.
Ja, also keine Ahnung. Ich sehe das ständig und denke mir so, ey, was ist denn mit denen? Warum ist das denn immer so ein Drama? Weil da immer
oder ich habe es nicht mitbekommen. Wenn da was aktuelles ist, dann weiß
also
ich nicht.
Also ich habe jetzt auch nicht... Ich dachte, vielleicht bist du da ein bisschen mehr up-to-date. Ich habe jetzt nicht das so krass verfolgt, aber... Das war was. Und was ich ganz interessant war, weil mir das mehrfach empfohlen worden ist, war diese Hip-Hop-Doku, dieses Hip-Hop Made in Germany in der ARD-Mediathek. Das habe ich mir gegeben. Hast du das gesehen?
Ich habe es mir nicht.
Willst du es dir nicht geben? Nee. Darf ich spoilern?
Du darfst spoilern, weil ich habe Ausschnitte gesehen und die erste Folge war Heidelberg, ne?
Genau.
Und das ist ja allgemein bekannt, dass ich Heidelbergerin bin. Mhm. Gebürtige Heidelbergerin. Dementsprechend habe ich auch eine Verbindung zu Heidelberg.
Die Stieber-Twins, ja.
Die Stiebers. Und ich finde, das, was ich gesehen habe, die paar Ausschnitte, die waren mir leider, es tut mir leid, die waren mir zu hängen geblieben.
Mhm.
Ja. Und ich finde, die Doku ist nicht so gut umgesetzt.
Mhm.
Ich check nicht, warum sitzt Antifuchs mit Tony L. und Martin Stieber im Auto und fährt rum?
Mhm.
Why?
Ja.
I don't get it.
Mhm.
Ich weiß nicht. Ich find, die Leute, die mitmachen, sind nicht zwingend die Leute, die ich alle so gefragt hätte.
Das ist der der Punkt, der mich tatsächlich immer wieder gefragt hat, weil die haben natürlich Ausschnitte von anderen Rappern gezeigt, habe ich gesagt, hey, warum habt ihr die nicht interviewt? Warum sind die nicht dabei?
Weil die nicht wollten.
Weil die nicht wollten, wahrscheinlich. Ich hatte zwischendurch...
Nicht wahrscheinlich, weil die nicht wollten. Du kannst davon ausgehen, wenn du eine Doku siehst über Musik oder ein Buch liest über Musik und da sind deiner Meinung nach fehlen da sehr, sehr wichtige VertreterInnen.
Absolut.
Dann sind die nicht dabei, weil die nicht wollten. Mhm. Ist immer so.
Also mit Daniel konnte ich noch nie was anfangen, deswegen ich habe keine Ahnung, warum Daniel dabei war. Aber am Ende, ich fand es für mich halt super interessant, weil ich wirklich so relativ früh ja mit Hip-Hop und Rap und mit Berührungspunkte hatte. Ich konnte dieses, man war völlig underdressed oder komplett komisch angezogen, dann auf so Hip-Hop-Jams, hat selbst gerappt und konnte das komplett nachvollziehen, so die Zeit. Aber mein persönliches Highlight war einfach Frankfurt.
Ja gut, das habe ich auch nur Ausschnitte gesehen, aber auch nur Chelo und Abdi.
Ich habe Tränen gelacht, Spoiler-Alarm. Ja,
die sind immer witzig halt.
Ne? Also pass auf, Spoiler-Alarm für alle, die es noch gucken wollen, jetzt kurz skippen. Spoiler-Alarm, die fahren ja mit diesem Auto da rum. Ja, mit diesem Mercedes in Heidelberg, in Berlin, in Hamburg und so. Und dann kommen wir nach Frankfurt. Und dann sehe ich so, dieses Auto ist auf einem LKW-Anhänger. Und dann, also, ey, wie authentisch kann man sein? Und dann wurden die gefahren, weil sie beide keinen Lappen haben. Und wahrscheinlich dachte ich, ey, die sind wahrscheinlich wieder so zugedröhnt, die können da gar nicht fahren. Und ich fand es so lustig. Da war ja Parshad dabei. War auch ganz funny. Aber dachte mir so, ey, für die Frankfurter wären eigentlich noch andere Rapper so wichtig gewesen, dass sie was dazu sagen, wenn man schon über Frankfurter Rap spricht.
Ja, klar.
Beim Berliner fand ich das auch so ein bisschen schwierig, dass also Ali Bumba.
Da habe ich keine Ausschnitte gesehen tatsächlich.
Ja, weil
ich habe nur Ausschnitte aus Heidelberg und Frankfurt gesehen.
Ja, weil da Ali Bumba drin saß und dachte mir so, ja, okay, der ist zwar, hat auch was mit Rap zu tun, aber es wäre jetzt nicht
Digga, wer aus Berlin will da mitmachen?
Ja, das hat man gemerkt, außer Chefkett. War da jetzt keiner groß dabei, der was dazu gesagt hat. Und Schwester Eva hat halt Interviews abgegeben.
Ja.
Und dann ist mir die Party eingefallen mit Chelo, Abdi und Schwester Eva, wie ich mit denen auf der Bühne tanze.
Das war aber nicht da, wo wir zusammen waren, oder?
Warst du da? Das war Psycho Dino Release Party.
Ah, nee. Ich dachte, du meinst, es war... Wir waren mal, da warst du auch dabei, wir waren mal an meinem Geburtstag auf einem Schwester-Eva-Konzert in Frankfurt.
Ja. Mhm. Nee, aber das war nicht da. Das war auf dieser Release-Party von Psycho Dino, wo ich dann zusammen mit Hafti, Chelo Abdi, Eva, Megalo zusammen Dings performt haben. Chabos wissen, wer der Babo ist und jeder durfte einen Part kicken.
Okay. Keine Ahnung.
Und habe ich meinen Part gekickt.
Hast du gut gemacht.
War lustig, ja.
Hast du Kunst gemacht?
Habe ich Kunst gemacht. Nee, es war einfach nur Freestyle.
Gesagt, die Hip-Hop-Doku ist mir zu hängen geblieben. Es tut mir leid. Ich liebe Parshad aber und ich finde es toll, dass sie involviert ist in solchen Dingen, weil sie macht es auf jeden Fall dann cooler.
Ey, das war super lustig mit den dreien. Das war super cool.
Kann ich mir vorstellen. Die drei ist bestimmt eine mega witzige Kombo. Ja.
Hätte einfach nur auch nur Comedy sein können, ja. Aber es hat viel
an Inhalt. Ich meine, ist halt auch eine ARD-Doku.
Ja.
Deswegen, die sind entschuldigt. ARD darf sowas machen.
Ja.
Deswegen.
Ja.
Weißt du aber, in welcher Bubble ich mich komischerweise katapultiert habe?
Mhm. Welche denn?
Ich bin ja noch auf Facebook, wie wir alle wissen. Mhm. Weil ich es liebe, zu sehen, was die Leute, mit denen ich seit 20 Jahren kein Wort gewechselt habe, das wievielte Kind sie jetzt endlich bekommen, ja?
Ja.
Oder den wievielten Partner, die wievielte Partnerin sie heiraten. Mhm. Und dann werden einem immer so Gruppen vorgeschlagen. Und mir werden seit ein paar Wochen immer Gruppen vorgeschlagen von der DIY-Käsebubble.
Warum?
Ich weiß es nicht. Die Leute, das sind so deutsche Gruppen, so Käse-Selbermach-Gruppen auf Facebook, die dann halt so Rezepte miteinander teilen und auch immer das Ergebnis des Käses. Die posten dann ihren Käse und schreiben dann so, Leute, so und so viel Milliliter Wasser und das und das und das ergibt einen leckeren Blablabla. Und ich wusste überhaupt nicht, dass das so ein Riesending ist. Da sind Tausende von Menschen in diesen Gruppen. Zehntausende. Und die machen alle ihren eigenen Käse. Ich finde das total krass, dass auf Facebook so eine Käsebubble ist.
Also ich liebe es, wenn meine Mutter selbst Joghurt macht. Das ist der beste Joghurt der Welt.
Das ist der, so sauer und geil. Das habe ich geliebt.
Beste
früher.
Joghurt ever.
Das geht super leicht, ne?
Ja, du brauchst ja quasi nur so ein, wie heißt das?
Du brauchst nur einen Becher Joghurt und Milch und dann kippst du den Joghurt in die Milch und dann rührst du es um und dann machst du es an einen warmen Ort und dann wird es Joghurt.
Ja, total geil. Es schmeckt aber so gut, ja.
Ich traue mich aber nicht, das selbst zu machen.
Ich lasse dann immer meine Mutter machen und dann nehme ich mir immer so eine Tupperdose mit.
Ja, aber ich habe niemanden in meiner Familie, der das noch machen könnte, ehrlich gesagt.
Ich mache dir mal Joghurt. Ich lasse mal von meiner Mama was zeigen, wie sie es macht. Und dann, weil die hat ja auch ihre Special Ingredients.
Ich weiß aber nicht, ob ich dir dann traue, wenn du es noch nie gemacht hast.
Von deiner Mama würde ich essen, aber von dir nicht. Von meiner Mama habe ich es schon mal gemacht. Ist nicht so ganz perfekt geworden, aber ich habe irgendwas vergessen oder so. Keine Ahnung. Aber ja, mal sehen. Ja, okay. Die muss ich auch zurückrufen.
Wenn das Wetter besser wird, dann ist hier eh ein schönes Grillen geplant. So richtig deutsches Eingrillen. Nee, gar nicht. Wir machen so türkisch Grillen.
Türkisch Grillen, perfekt. Ich bring Sucuk
mit. Mit Adana und so.
Ja.
Es gibt Sucuk zum Grillen.
Ach, geil. Beste.
Lecker, ne?
Ja. Ey.
Finde ich auch. Aber ich darf jetzt erstmal 5 Wochen nicht kauen. Also von daher.
Okay, dann in 5 Wochen.
Es dauert aber auch bestimmt noch 5 Wochen, bis es warm wird.
Ja, definitiv. Dieses bisschen Sonnenstrahlen, wo schon wieder alle mit kurzen Hosen raus sind, finde ich strange.
Ich habe auch schon mal gesehen in kurzen Hosen.
Ein T-Shirt. Ich so, wollte mich gerade flachsen. Bin immer noch mit meiner Hip-Hop-Jacke, mit meiner Winterjacke. Aber
warte mal, von welcher Marke ist deine Jacke?
Völlig egal, das ist so eine...
Keine Hip-Hop-Marke, okay.
So eine Bundeswehr-Marke, die Bundeswehrleute tragen, weil mein Bruder hat mir die empfohlen, weil die echt krass geil ist.
Ach so, ja. Also so eine Nazi-Jacke oder was?
Nazi-Jacke, Rebell. Nein, das ist so eine Outdoor-Marke für so extra, wirklich so minus 20, minus 30.
Was du alles machst, um nicht abgeschoben zu werden. Schön die Nazi-Jacken am Rocken, Alter.
Ja, da gibt's so Patches, die kannst du abziehen, Alter, direkt so Hakenkreuze drauf. Aber weil wir jetzt gerade so bei Rappern noch waren, eine Sache noch. Ich habe auf meinem Handy, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ich bin so ein Handynummer-Messi, habe ich festgestellt.
Ja.
Ja, ich.
War ich auch ganz lange.
Ich habe auf meinem Handy geguckt, da stand so, ja, über 100 Duplikate. Da habe ich so, ja, komm, ich sortiere das mal, lösche das mal. Ich habe einfach 100 Nummern. Leute ändern ja ständig ihre Telefonnummern, ich bin ja nicht so. Und habe dann Nummern von Rappern und auch krassen anderen Leuten so, ich dachte, warum hab ich die noch? Ich hab die nie angerufen. So Alias. Ich dachte, warum hab ich die Telefonnummer von Alias?
Okay, das ist wirklich weird.
Ja, völlig weird, ja. T.S. Ullmann hatte ich die Telefonnummer. Ist jetzt kein Rapper. Und dann habe ich angefangen, so alles zu löschen und auch so Menschen, wo ich dachte, wer ist das? Das war so krass. Ich dachte, wer ist diese Person? Ich kenne sie nicht. Dieser Name sagt mir einfach nichts mehr.
Ja, hatte ich auch schon.
Und dann hatte ich so krasse Gänsehautmomente, weil ich dann einfach Telefonnummern von Menschen hatte. Und ich rede jetzt nicht von alten Omas, Opas, sondern einfach von auch jungen Menschen, die verstorben waren. Und hatte ich so krasse Gänsehaut. Da dachte ich so, boah, das ist jetzt hart. Und da dachte ich so, okay.
Das ist hart.
Das ist wirklich hart. Da dachte ich so, löscht du jetzt? Also, die Person gibt es nicht mehr. Ich hatte so wirklich so eine kleine.
Ey, das ist so schlimm. Es ist ganz schlimm.
Ja.
Was hast du gemacht?
Ich habe sie gelöscht.
Wie lange ist es her, also dass die verstorben sind?
Waren mehrere Personen zwischen 5 und 10 Jahren.
Also so lange schon.
Ja, schon länger, ja.
Du hast die Nummern erst jetzt wiederentdeckt, meinst du?
Genau, ich habe sie beim Durchscrollen, beim Duplikate löschen und da gesagt, komm, jetzt gehe ich alle mal durch, nicht nur die Duplikate, weil es gibt ja auch, keine Ahnung, sonstige Kontakte, wo man sagt, man hat mit den Menschen nichts mehr zu tun, man weiß nur, wer es ist. Gab es natürlich auch einige, aber dann waren eben Menschen dabei, wo ich dachte, so krass, die gibt es einfach nicht mehr.
Also ich habe irgendwann mal vor Jahren schon angefangen, random Nummern, die ich weder benutze noch die Leute kenne oder so, zu löschen.
Ja.
Einfach knallhart löschen. Ich habe es wirklich, ich habe, glaube ich, maximal 100 Nummern eingespeichert mittlerweile. Weil ich alles radikal gelöscht habe. Aber das sind auch Nummern doppelt und dreifach noch, im Sinne von die Festnetznummer von jemandem, die Büronummer von jemandem. Das sind alles das wurde damals ja noch einzeln angelegt.
Ja, ja, genau.
Als man noch keine iPhones hatte. Das habe ich alles nicht geändert. Aber zum Beispiel, also meine Mutter, die ist ja vor mittlerweile 12 Jahren?
Ja.
11 Jahren? Ja, nicht ganz. Gestorben.
Mhm.
Und die Nummer hatte ich sehr, sehr lange noch drin. Und ich habe immer mal wieder geguckt und, Mama Handy, weiß nicht. Es war schwierig und ein paar Jahre später habe ich es dann aber einfach gelöscht. Ich habe das Handy gewechselt und die Nummern wurden übernommen. Dann habe ich wieder so einmal durchgeguckt und dann habe ich es gelöscht. Mhm. Und zum Beispiel meine Tante ist letztes Jahr gestorben. Die habe ich dann ein halbes Jahr später gelöscht. Mhm. Weil ich war so, irgendwie will ich das nicht mehr sehen. Mhm. Die Namen.
Es ist irgendwie seltsam, ne? Also ich, von den Menschen, die verstorben sind, sind ja nicht nur Familie, sondern auch irgendwie Bekannte, Freunde gewesen oder sowas. Wo du auch, ich habe ja WhatsApp seit Anbeginn der Zeit, seit es das gibt. Und auch Chats mit denen. So, ich habe gesagt, krass, dann.
Löschst du die nie?
Ich habe noch nie Chats gelöscht.
Ich lösche die ständig.
Ne, ich habe tatsächlich noch, mir ist es noch nie so eingefallen, die zu löschen. Und dann ist mir eingefallen, ja krass, wenn ich die Nummer jetzt lösche, dann habe ich ja plötzlich einen Chat mit einer Nummer nur drin, aber ohne zu wissen, wer es ist. Ja? Und dann habe ich angefangen, auch alte Chats zu löschen, denn dementsprechend auch alte Chats gelesen. Das war crazy. Also das war ein ganzer Abend, war einfach nur gefüllt damit, irgendwie alte Chats zu lesen, vielleicht die ein oder andere Träne zu vergießen, weil man dann so plötzlich sentimental wurde. Aber ich habe dann mich tatsächlich von allen Nummern und Chats dann auch getrennt. Ja.
Ja, ich weiß nicht. Kann ja jeder handhaben, wie er möchte, aber für mich ist es nichts. Was mir schon ein paar Mal passiert ist, ist jetzt nicht so, dass ich meine WhatsApp-Chats regelmäßig lösche, aber irgendwann komme ich immer auf die Idee und lösche so ein paar, die schon seit Monaten nicht mehr befüllt wurden, ja? Die seit Monaten inaktiv sind, die lösche ich dann. Und es ist mir schon mehrmals passiert, dass ich diese Chats öffne und dann sehe ich ein anderes Profilbild oder ein Profilbild von einer fremden Person. Und dann bin ich so, fuck, die Person hat einfach die Nummer geändert. Ja. Das ist mir schon ein paar Mal passiert. Und dann, dass dann so ein alter Opa auf einmal als Profilbild ist. Ja. Aber ansonsten, ich bin kein Fan von Ballast. Und ich bin auch nicht so super nostalgisch, würde ich, also zumindest will ich es, nein, besser gesagt, ich will es nicht sein. Weil die Vergangenheit ist die Vergangenheit.
Korrekt.
Die lässt sich nicht mehr ändern. Die lässt sich nicht mehr reproduzieren. Und was habe ich davon, wenn ich mich an einer Nummer festklammer, die mal jemandem gehört habe, die Person mir mal was bedeutet hat, aber die Person existiert nicht mehr oder zumindest existiert nicht mehr in meinem Leben. Weg.
Das kann ich noch nicht bei allem gesagt. Telefonnummern, damit habe ich schon mal angefangen und Chats.
Wie ist das bei Ex-Freundinnen bei dir? Da bin ich knallhart, weg.
Nee, bin ich nicht so.
Ach komm, ich hab dich mal geliebt, du hast mich mal geliebt, aber wir verstehen uns irgendwie nicht mehr und lieben uns nicht mehr. Pff, weg. Bin der, dann der. Was will ich damit?
Aber würdest du alle Fotos von irgendwelchen Ex-Freunden mit dir löschen?
Okay, das ist jetzt schwierig. Weißt du warum? Weil ich bin so lange in einer Beziehung. Es gab noch keine Smartphones bei meiner letzten Beziehung.
Okay, Fotoalbum, Fotobuch. Fotos ausgedruckt.
Nein, das würde ich nicht.
Naja, aber darum geht's doch, oder? Was meinst du mit Ex-Freundinnen? Was wäre jetzt?
Ich meine, ach Leute, dass die auf Instagram die Fotos online lassen oder auf dem Handy die Fotos noch drauf lassen oder sowas. Würde ich alles löschen tatsächlich. So alte ausgedruckte Bilder aus den Anfang 2000ern, die schmeiße ich doch jetzt nicht alle weg. Aber teilweise auch schmeiße ich die weg. So richtige Pärchenbilder habe ich weggeschmissen.
Okay, krass.
Juckt mich nicht, was will ich denn?
Ja.
Ich glaube,
ich habe so eine Memory-Box. So, da packe ich immer so ein bisschen so besondere Momente oder Tickets oder Dinge, die man gemacht hat, dann rein. Aber
auch mit Ex-FreundInnen.
Ja. Also sind ja trotzdem Erinnerungen. So. Also,
ja, genau. Du sagst es. Erinnerung.
Ja.
Dein Kopf hat die schon gespeichert.
Das stimmt.
You don't need a reminder. Wenn es so wichtig ist, dass dein Hirn sich das merkt, dann brauchst du doch keine Box, in der das drin ist.
Ich weiß nicht, ich habe dann irgendwann mal gedacht, also man hat ja mal bestimmt irgendwann zu einer Zeit, habe ich zumindest, bereut, manche Dinge nicht behalten zu haben.
Ja, Klamotten.
Ja, die alten Champions-Klamotten, die hätte ich behalten sollen. Die sind heute richtig viel wert.
Was wir für Klamotten hatten früher.
Hey.
Die könnten wir alle wieder anziehen.
Wir würden
ein bisschen peinlich dabei aussehen.
Ja.
So End-30er in so coolen Klamotten, aber trotzdem.
Und wie cool werden wir, weil es halt richtig authentischer Stuff ist.
Ja.
Ja.
Da zahlst du in so einem Vintage-Laden einen Haufen Geld für.
Ja. Da bereue ich meine alte Bulls-Jacke. Ey, hätte ich die heute noch behalten? Ich habe so eine alte.
Boah.
Ja, ey, ja. Boah, geile Bulls-Wendejacke, Alter.
Krass.
Ja.
Ja, mies.
Mies, miese Krise. Aber
miese Krise. Miss Sixty-Hosen kommen ja zurück.
Echt? Okay.
Ich meine, hätte ich heute noch Miss Sixty-Hosen von früher, ich würde wahrscheinlich meinen Arsch nicht mehr reinpressen können.
Mhm.
Von daher ist gut, dass ich die nicht mehr habe. Sie würden mich nur daran erinnern, wie viel ich zugenommen habe seitdem. Aber nein, also so Sachen, hast du eine einzige Xbox sozusagen? Oder hast du mehrere Xboxen?
Nein, ich habe eine Memory-Box. Also da kommt auch nicht nur Ex-Freundinnen rein, sondern wirklich auch Freunde, Familie, egal was da so irgendwie Besonderes war. Und landet das einfach so in der Memory-Box.
Ach so, okay. Ja, ich habe auch so ein paar Sachen natürlich noch von früher.
Also nicht alles Exen, nee.
Ja, ja. Aber hast du von jeder Ex-Partnerin eine Erinnerung?
Wenn ich reingucken würde, bestimmt, ja.
Huh. Also weißt du, was ich viel witziger finde? Manchmal finde ich Dinge, so, weiß ich nicht, Schmuckstücke oder Geschenkchen.
Mhm.
Und ich weiß genau, irgendein Ex-Freund hat die mir geschenkt, aber ich kann nicht mehr zuordnen, welche. Nicht, weil es so viele waren, sondern weil es so lange her ist.
Mhm.
Juckt mich nicht. Echt, sorry, Bros, es juckt mich gar nicht.
Ja.
Ihr juckt mich einfach null.
Ja, ich habe letztens in einem Buch, weil ich das wieder lesen wollte, plötzlich so einen handgeschriebenen Zettel von einer Ex drin gefunden. Ja. Das habe ich dann weggeschmissen, aber.
Was stand denn auf dem Zettel? Ich liebe dich so sehr.
Nein, nein, nein. Waren einfach.
Für immer und ewig. Doch nicht.
Für immer und. Forever, ever? Nein, aber auch nicht. Ja. Oh, Entschuldigung, Hund. Ich habe den Hund getreten.
Der kleine süße Hund, der nicht bei dir im Bett schlafen darf. Deswegen hören wir jetzt
der
auf.
Hat sich heute Nacht reingekuschelt, der kleine Penner.
Und wie fandest du es?
Gibt's nicht so zu, geil, aber der war heute Morgen sehr verkuschelt. Wir haben kurz gekrault, weil er ist unter die Decke und hat dann mit seinem Kopf die ganze Zeit.
Oh, wie süß. Och, das war doch bestimmt mega süß. Darf
ich
heute Nacht wieder?
Nicht bewusst. Der ist nachts einfach, hat er gemerkt, dass ich irgendwann schnarche und ist einfach ins Bett gesprungen.
Ja, der hat sich allein gefühlt. Ja,
der war neben mir im Bett. Aber.
Der hat sich ganz allein gefühlt. Der musste zu dir.
Der musste zu mir. Der wollte sich aufwärmen. Der kleine Kerl.
Oh, das wird der wieder machen. Das ist so süß.
Natürlich wird er das wieder machen. Jetzt, wo es einmal geklappt hat.
Ehrlich gesagt, ich check's ja auch gar nicht. Er darf auf die Couch, die du nicht abziehen kannst. Aber er darf nicht in dein Bett, das du abziehen kannst.
Auf meiner Couch habe ich eine Decke drüber.
Ich habe den Hund auf deiner Couch liegen sehen und er lag nicht auf der Decke. Du hast mir ein Foto geschickt.
Hä, der lag doch auf der Decke, auf der grünen Decke.
Nein, der lag auf der Couch. Der lag vielleicht halb auf der anderen Decke.
Ja, das kann sein, ja. Ja, weil ich schicke ihn ja immer auf die andere Seite wieder rüber. Weil ich muss nochmal zu Ikea. Eine zweite Deckung.
Aber wie gesagt, du kannst dein Bett abziehen und dann sind die Hundehaare alle weg. Der haart doch eh nicht. Malteser Haaren nicht.
Mir geht's ja gar nicht ums Haaren. Mir geht's ja darum, weil er draußen ist, rumtritt in ganz verschiedenen Sachen und dann plötzlich so ins Bett springt. Das kann ich nicht ab. Eine gewisse Hygiene will ich ja trotzdem beibehalten.
So siehst du nicht aus.
Was?
Das war ein Witz, Mann. Ich wusste genau, dass du so reagierst.
Ich habe extra meine Skincare-Routine angewendet. Siehst du nicht mein Glow, Alter?
Doch, du hast voll den Glow.
Ich habe voll den Glow. Voll die geile Empfehlung. Gute Produkte.
Das funktioniert. Ey, und das sind die Basics. Das sind wirklich nur die Basics.
Ja, ja. Ich bin schon bereit für den Next Step.
Du hast gesagt, gut. Hast du schon, merkst du einen Unterschied?
Ey, ich merke mega den Unterschied. Ja. Es ist nachts, abends, wenn ich morgens aufwache, ist ja so, oh mein Gott, meine Haut.
Krass, ne? Mhm. Okay, dann werde ich dir noch ein Produkt weiterempfehlen.
Geil.
Ich schicke dir gleich ein Bild.
Sehr gut.
Osman hat nämlich meine Tipps beherzigt und hat jetzt eine richtige Skincare-Routine und passt auf. Also
Alter,
im
ich
Sommer
bin pleite geworden,
ist es
nachdem
so
ich die Produkte gekauft habe.
Das sind die billigen Produkte, das tut mir
das
leid.
Ist, ja, ich weiß, aber das ist so, was? Das kleines bisschen krass. Ja, aber ich merke es hat auf jeden Fall seinen Effekt. Ich habe einen Glow und ich sehe immer jünger aus. Und ich brauche das gerade.
Sehr schön. Dann, wie gesagt, ein Produkt empfehle ich dir noch. Ja. Und dann ist Osman bis zum Sommer unser türkischer Ken.
Ja, genau das.
Unser türkischer Ryan Gosling.
Der Ryan Gosling. Osman Gösling.
Dann sind wir jetzt am Rüya Gösling.
Gösling.
Wir sind am Schluss angekommen. Danke, dass ihr dabei wart, liebe Zuhörer
und Zuhörerinnen. Vielen Dank.
Schreibt uns gerne bewertet uns, gebt uns einen Daumen hoch, gebt uns einen Stern, gebt uns ein Herz, gebt uns ein Like, gebt uns ein Follow.
Ja.
Wir lieben euch. Ihr liebt uns. Bis
so
zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten
wenn
Mal.
Wenn es wieder heißt Lecker Mocker Podcast.
Lecker Mocker, lecker Mocker, lecker Mocker.
Der Kaffeeklatsch auf die Ohren.
Mit Eileen und Osmo.
Genau.
Genau.
Also tschüss.
Also tschüss. Küsse eure Augen.
Bye bye.